Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine ganz spannende Gästin, auf die wir uns schon sehr freuen, dass wir sie heute interviewen dürfen. Wie immer bei unserer Interviewreihe bin ich allerdings am Anfang erst einmal latent unhöflich unserer Gästin gegenüber und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke Marc. Hallo, hallo Ina, hallo Marc. Es geht mir ganz gut. Wir müssen dir diese Unhöflichkeit mal austreiben. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwie abgewöhnt bekommen.
Ja.
Unser heutiger Gast hat einen, wie ich finde, doch recht bemerkenswerten Lebenslauf. So von der Tätigkeit in der Anzeigenleitung und im Vertrieb über das Produktmanagement hin zur externen Datenschutzbeauftragten, Dozentin und KI-Managerin, also AI-Officer. Das findet man sicherlich nicht ganz so häufig. Und dazu habe ich Fragen. Wir klären das jetzt alles und erfahren hoffentlich noch so ein bisschen mehr. Herzlich willkommen, Ina Schöne.
Hallo Michael, hallo Marc, hallo Zuschauer.
Ja, schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Wir fangen ja immer so ein bisschen so Pi mal Daumen damit an. Irgendwann hattest du mal einen Schulabschluss und dann wusstest du schon, ich will auf jeden Fall was mit Datenschutz machen. Oder wie war das in deinem Fall?
Nein, das war anders damals. Ich glaube, ich habe noch niemand über Datenschutz nachgedacht. Mit dem Schulabschluss bin ich dann erstmal nach Dresden an die Universität, habe Verkehrswirtschaft studiert. Das war auch eher so aus einer Intuition heraus mit den Schwerpunkten Logistikmanagement und marktorientierte Unternehmensführung, weil mich das einfach interessiert hat. Und bin dann während des Studiums zu einem Zeitschriftenverlag, habe da angefangen in der Anzeigenleitung, weil es war ein cooles Produkt, ein Stadtmagazin. Und habe dort sozusagen meine ersten Erfahrungen gesammelt, auch wie man so eine Zeitung setzt und wie das Ganze entsteht, was mir heute sehr viel hilft, gerade bei dem Handling von den Datenschutzmanagementsystemen. Also alles Erfahrungen auf meinem Lebensweg, die mich heute noch begleiten.
Aber ich muss mal kurz unterbrechen. Was hast du studiert? Ich habe es nur so halb verstanden. Verkehrsleitwesen, war das korrekt?
Nee, Verkehrswirtschaft.
Das ist Verkehrswirtschaft.
Mobilität, Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, aber auch Dienstleistungen. Also was ist eine Dienstleistung? Wie gehe ich mit dem, weil ich ja kein festes Produkt habe?
Ja.
Wie wirtschafte ich mit einer Dienstleistung? Was ist da anders als bei einem physischen Produkt? Das waren so die
Was man alles studieren kann. Also ich finde grundsätzlich die Idee ja durchaus spannend. Ich habe ja auch sowas Komisches studiert. Aber okay, das heißt, du hast dann wahrscheinlich dich insbesondere natürlich auf den Logistikbereich auch fokussiert und das dann natürlich auch in einer Zeitung anwenden können. Hilft mir da auf die Sprünge, einfach weil ich neugierig bin. Geht es dann auch wirklich so um die Logistik? Morgens um 4 sitzen dann die Leute auf dem Bock und müssen dann die Zeitung ausfahren oder worum geht es dann?
Das mit der Zeitschrift, das war eher tatsächlich so just for fun. Das kam zu mir. Ich bin da gefragt worden, ob ich da mitmachen möchte und habe dann gesagt, das mache ich noch neben dem Studium, weil ich dann gesagt habe, okay, ja, bin ich erstmal irgendwo in Lohn und Brot und war, wie gesagt, ein cooles Produkt. Natürlich wendet man auch dieses ganze logistisch, also Logistik ist ja auch viel Organisation, dass Dinge funktionieren. Eine Zeitschrift muss ja auch pünktlich fertig sein, dass es zum Druck geht, dass es dann in die Händler also verteilt wird. Solche Themen waren dann natürlich auch mit an der Tagesordnung, klar.
Okay, verstehe. Okay. Gut, jetzt hattest du das studiert. Das hat ja erstmal, korrigier mich, ich habe es ja nicht studiert, ich weiß ja nichts davon. Das ist jetzt aber nicht so ein typischer Studiengang, wo man was über IT oder wo man etwas über Datenschutz lernt.
Nein, das lernt man dort nicht. Ich glaube, dieses Thema IT und Datenschutz war zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch unterbelichtet. Also heute würde ich tatsächlich wirklich jedem empfehlen, tatsächlich irgendwie 1-2 Semester IT mit einzubinden und Datenschutz, um es einfach zu verstehen.
Okay, gut. Jetzt hast du das studiert, hast dir dort quasi in dem Bereich deine ersten Meriten verdient. Wie ging es denn dann weiter?
Dann ging es weiter zum Fernsehen, zum Lokalfernsehen, weil das kam dann auch einfach in die Unternehmensgruppe mit dazu. Und ich habe dann dort sozusagen das Vertriebsteam aufgebaut und diverse Produkte, Kundenbeziehungen, Kundenakquise. Und dann kam sozusagen, ja, irgendwie so das innere Gefühl, war es das jetzt, ging es irgendwie nicht mehr weiter. Habe mich dann einfach querbeet neu beworben und bin dann bei einem Infrastrukturdienstleister, bei einem ziemlich großen, gelandet und habe dann dort sage ich mal, auch im Vertrieb weitergemacht, aber dort ging es dann mehr um Projektkalkulation, Organisation. Also wir haben damals zum Beispiel Speisenversorgung für Krankenhäuser gemacht, aber viel mehr Logistik, also die ganze Essenslogistik, dass das Essen dann sozusagen pünktlich mittags bei jedem Patienten fast gleichzeitig auf dem Zimmer ist. Dort habe ich tatsächlich dann wirklich nochmal richtig viel gelernt an, ja, richtig Hardcore Excel rechnen, Projektmanagement, Organisation, Kundenpräsentation, also auch alles an Großkunden. Habe viele Betriebe von innen gesehen, hier im Osten, viele Krankenhäuser, viele Produktionsbetriebe, alles auch mittlerweile heute Erfahrungen, die wie mir auch im Datenschutz helfen, weil man am Ende des Tages ja auch das Unternehmen verstehen muss, wie tickt es, was hat es für Prozesse. Und dann dort natürlich auch ganz klar die Berührung, Qualitätsmanagement, Lebensmittel, Hygiene, Hackfleischverordnung, um vielleicht mal so einen schönen Brückenschlag zu den Verordnungen zu schlagen. Also auch diese Branche hat sehr viele Verordnungen und Gesetze, an die man sich halten musste. Und tatsächlich kann man sich heute, auch wenn es jetzt inhaltlich ein völlig anderes Thema ist, aber auch viel abgucken, um den Datenschutz am Ende des Tages irgendwo umzusetzen. Also da sind viele Leitfäden, die man adaptieren kann.
Ja.
Insofern war da jede Berufsstation ihre Bereicherung.
Ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Also, weil gerade der Lebensmittelbereich ist ja nun einer der am stärksten regulierten Bereiche, zum Glück, muss man sagen. Gibt ja, glaube ich, auch die Mineralwasserverordnung und was es da nicht alles gibt. Insofern, aber ich wollte es gerade sagen, weil du ja auch sagst, Projektmanagement etc., das ist ja etwas, was dir dann jetzt im Nachhinein doch zugute kommt, ne? Weil ja nun auch die Umsetzung von Datenschutz, das Managen von KI etc. Ja nun auch Projektmanagement erfordert. Oder sagen wir es anders, die Kenntnisse darin sind nicht verkehrt, wenn man in dem Bereich unterwegs ist.
Definitiv, weil es tatsächlich ja auch so ist, dass die Umsetzung des Datenschutzes ja in die Geschäftsprozesse muss. Genauso wie eben die Lebensmittelhygiene in den Herstellprozess muss. So ist das beim Datenschutz, um etwas zu schützen, am Ende des Tages genauso. Und wie gesagt, mir hilft es heute, gerade auch die Berührung mit den Managementsystemen, selbst wenn das damals Schwerpunkt QM war, beziehungsweise das Umweltmanagement. Aber die Struktur, die Herangehensweise, die Vorgehensweise ist ja am Ende des Tages ähnlich. Und irgendwann habe ich dann immer in der Niederlassung gestanden und so überlegt, ja, bei den Patienten, also bei den Heimbewohnern, wie wird das in Zukunft sein? Wie werden wir die Kostform einfach vielleicht an unseren Profilen, an unseren Lebensprofilen, wird vielleicht die Kostform für die Zukunft analysiert und dann per 3D-Drucker auf den Teller gebracht? Das waren dann schon damals so meine Hirngespinste, die ich da hatte. Und tatsächlich, wenn man jetzt mal so in die Welt guckt, sind wir da ja am Ende des Tages mittendrin. Und gerade jetzt auch bei dem Thema KI zeigt sich auch bei der Umsetzung KI-Verordnung, wie wichtig eigentlich auch dieser Management-Ansatz ist, um das Ganze zu implementieren.
Okay. Ich würde noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Jetzt sagen wir mal flapsig formuliert, du bist da Projektmanagerin gewesen in diesen Themenbereichen. Wie bist du denn von dort aus und kannst dich jetzt mit den unterschiedlichsten Lebensmittelverordnungen bestens aus? Du wusstest, wie man Excel bedient, wusstest, wie man Angebote macht, du wusstest, wie man was vertreibt. Aber wie bist du jetzt dann zum Datenschutz gekommen? Weil die meisten Leute, die ich dort heute wahrscheinlich bezüglich des Datenschutzes interviewen würde, die würden mir sagen, der Datenschutz ist etwas, was uns hemmt, was uns aufhält, worauf wir keinen Bock haben, geh mir weg damit. Wieso bist du genau dorthin gegangen? Oder kamst du wie die Jungfrau zum Kinde?
Wie die Jungfrau zum Kinde oder ja, auch in Bezug auf die Frage, die ihr mir vorher zugeschickt habt, was ist im Leben schiefgelaufen? Es gab tatsächlich dann, ja, so, wenn man dann so die 4 erreicht vorne, so ein Bruch im Leben, wo ich tatsächlich überhaupt nicht mehr wusste, wie mache ich jetzt privat weiter und wie mache ich auch beruflich weiter, weil ich war an so einem Punkt, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, es geht nie vor, es geht nie zurück, es geht entwicklungstechnisch irgendwie Stagnation. Und bin dann tatsächlich, wie das hier im Osten mit an der Tagesordnung einfach dazugehört, auf dem Arbeitsamt gelandet. Und ja, die Dame hat dann gesagt, ich soll eine Weiterbildung machen, habe dann aber erstmal auch ein bisschen gehadert, weil soll ich jetzt nicht weiter, also hatte ja berufsbegleitend viele Weiterbildungen, mein Studium. Und dann steht man erstmal so da und dann so, okay. Und da triggerte mich aber immer wieder dieses Thema Datenschutz an. Es ließ mich nicht mehr los, wo ich dann einfach entschieden habe, okay, dann mache ich jetzt diese Weiterbildung zum Datenschutzbeauftragten. Ich glaube, irgendwie sollte man mal wissen, was das heißt. Und ohne zu wissen, wie die Reise danach weitergeht. Und am Ende des Tages war es dann aber irgendwo der Schlüssel für meinen zukünftigen Lebensweg. Hab dann 4 Wochen Vollzeit diese DSB-Ausbildung gemacht und im Anschluss noch 4 Wochen Vollzeit also den Datenschutzauditor dazu, habe dort wirklich auch noch mal viel lernen können und habe dann in der Maßnahme eigentlich festgestellt, dass mir dieses Neue, also dieses Neuland auf einmal richtig Spaß gemacht hat. Am Anfang war es schwierig so, aber dann kam so ein Knackpunkt, wo ich auch mit meiner Kreativität irgendwie weiterkam, eben dass wir Templates gebaut haben. Die Verordnung irgendwie, wie können wir das jetzt umsetzen? Also nicht bloß die Verordnung irgendwie zu verstehen, auswendig zu lernen, was steht jetzt wo, sondern was können wir jetzt wirklich für die Unternehmen tun, um das zu implementieren. Und mit diesem ganzen Paket hatte dann in beiden Prüfungen auch tatsächlich nur einen Fehler. Das war für mich dann so das Zeichen, okay, dann ist
Das war
das
ein
jetzt,
Zeichen.
das war für mich ein Zeichen, ja,
Ja.
tatsächlich.
Und von welchem Zeitraum sprechen wir da? Also wann hast du diese Fortbildung gemacht?
Die habe ich gemacht, na, wo die Datenschutzgrundverordnung kam, ich glaube 2018 war das.
2018, ja.
Ja.
2018.
Okay. Aber
Okay.
hast du denn vorher schon so eine gewisse Affinität zur Technik oder zum Recht gehabt? Weil beides sind ja bestimmende Aspekte im Datenschutz.
Ich sag mal so, die rechtliche Thematik hatten wir im Studium ja grundlegend auch, also öffentliches Recht, Privatrecht, ansonsten das Normale, was einem so im Alltag, im Arbeitsalltag begleitet, Vertragsrecht, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, also hier umsatzsteuerliche Organschaften, diese ganzen Thematiken, das war eigentlich Daily Business, die Verträge aufzusetzen, die Verträge zu verhandeln, weil da natürlich nicht immer ein Jurist das begleiten konnte, sodass wir eigentlich da auch fit gemacht wurden drin, wie wir das jetzt verhandeln können, wo die Knackpunkte sind. Ansonsten klar von der technischen Seite eher jetzt so die private Affinität zu Technik, jetzt nicht so im beruflichen, aber ansonsten bin ich ja schon noch sehr mathematisch unterwegs. Also ich musste als Kind zu DDR-Zeiten zur Mathematik-Olympiade. Insofern habe ich da grundsätzlich jetzt auch die Schwierigkeiten, mich in neue Themen oder abstrakte Themen auch einfach irgendwo
Ja.
ja, einzuarbeiten. Am Ende des Tages war es dann so ein Gesamtpaket, mit dem ich dann entschieden habe, okay, Ina, das ist das alte Los und jetzt geht den neuen Weg.
Okay, ich frage da noch mal kurz nach. Jetzt warst du bei der Bundesagentur für Arbeit, dann bist du auf der Fortbildung gewesen. Das Ganze hat jetzt in Gänze 2 Monate gedauert. Du hattest 2 Abschlüsse dort. Wie ging es denn dann weiter? Hast dich dann, also die Bundesagentur für Arbeit hat jetzt natürlich das Interesse, dich vom ersten Tag an in einen Job hineinzubringen. Also hier ist wieder ihre Festanstellung.
Das war bei mir nicht ganz so, weil man gesagt hat, Frau Schöne, Sie haben schon so viel eingezahlt, Sie dürfen jetzt mal Pause machen.
Okay.
Und man hat mich dann sozusagen erstmal gesperrt, sodass ich die Weiterbildung machen konnte und mir dann eben auch nochmal entsprechend Zeit gegeben, um mich zu sortieren und ohne Druck. Habe mich dann tatsächlich nochmal beworben, habe dann aber in den Bewerbungsgesprächen festgestellt, dass das definitiv nicht mehr meins ist. Dass ich mich schwer getan habe, mich zu rechtfertigen oder mir von oben was sagen lassen zu müssen. Ich drücke es jetzt einfach mal so salopp aus.
Ja.
Also, dass ich da wirklich so für mich selber vielleicht auch an dem Reifepunkt gewesen bin und sage, nee, Ina, du hast so viel Wissen, du hast so viel Erfahrung. Jetzt wag den Schritt und bin dann eben aus der Selbstständigkeit ein halbes Jahr vor Corona sozusagen. Hätte ich das damals gewusst, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht.
Vielleicht auch gut, dass du es nicht gewusst hast.
Ja, vielleicht sollte das auch alles so sein, keine Ahnung. Nein, dann habe ich gesagt, damit mache ich mich jetzt selbstständig, versuche es
Okay.
jetzt einfach am Ende des Tages. Einen Job, eine Festanstellung kann ich mir immer noch suchen, wenn das jetzt irgendwie schwierig wird. Und
Ja, im Englischen gibt es dann so diesen schönen Begriff, den man jetzt auch im Deutschen dann häufiger mal hört von Leuten, die irgendwann dann sagen, ich bin jetzt unemployable, also mich kann man nicht mehr einstellen. Also das geht einfach nicht mehr. Das will ich niemandem zumuten. Das Gefühl kann ich grundsätzlich sehr gut nachvollziehen. Aber jetzt hast du, bist du irgendwann mal morgens aufgestanden, hast gesagt, so, ich mache mich jetzt selbstständig, ich schreibe jetzt nicht weiter Bewerbungen, ich schreibe das jetzt ans Türschild dran. Aber damit hat man ja noch keinen Kunden.
Nein, ich bin dann natürlich klar in Unternehmensnetzwerke gegangen, um Kunden zu gewinnen. Und das ging dann auch relativ schnell, dass dann Klienten da waren, beziehungsweise auch ein größeres Projekt, also ein internationales Projekt, was ich heute noch begleite. Und da gab es dann nur noch mal so ein Break mit Corona, wo es dann noch mal so ein Up gab. Wo, also an dem Zeitpunkt, wo vom Prinzip her ja niemand richtig wusste, was passiert jetzt hier gerade. Und in der Zeit habe ich dann aber nochmal, weil ich ja schon so ein bisschen so ein gegenläufiger Typ bin, nochmal die Entscheidung getroffen, meinen Master im Informationsrecht zu machen, weil ich ja so eine wissbegierige Frau, also ich bin nicht materiellgierig, sondern wissbegierig oder ja. Aber dann dort eben mit Schwerpunkt KI-Verordnung, was man natürlich jetzt heute, sag ich mal, wo ich mir heute eigentlich auf die Schulter klopfen kann und sagen, Ina, hast die richtigen Entscheidungen.
Das ja, kann man
hat
so sehen.
Hat die Glaskugel funktioniert?
Hat die Glaskugel funktioniert?
Meine eigene Intuition hat funktioniert. Und ja, klar, in dem Studium habe ich natürlich auch noch mal ganz viel gelernt. Also es sind ja, ich glaube, 6 Module, 4 Pflichtmodule, 2 Wahlpflichtmodule, angefangen vom Datenschutzrecht, Recht der neuen Technologien, Immaterialgüterrecht, IT-Recht, Internetrecht, also wo dann wirklich auch noch mal eine Bandbreite an Wissen kam, an Austausch mit Juristen. Ich war da auch erstmal so ein bisschen Unikat, weil die meisten Juristen waren, die das halt eben als Weiterqualifizierung genutzt haben. Mittlerweile gibt es da auch viele mehr aus der Praxis, die das Studium machen, weil das am Ende des Tages auch wichtiges Knowledge für die Praktiker einfach ist. Die Masterarbeit muss ich noch schreiben, aber ansonsten ist alles gut.
Ja. Wo ist das Studium? An welcher Uni hast du oder Hochschule hast du das gemacht?
An der Karl von Ossietzky Universität Oldenburg. Das kann man berufsbegleitend machen.
Ah, okay. Coole Sache. Gut. Jetzt fangen wir mal andersrum. Also du hast jetzt schon ein bisschen, hast du ganz viel über deinen Lebensweg gesagt, wie du jetzt dort heute hingekommen bist. Aber jetzt gehen wir mal so ins Hier und Jetzt. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag von der Ina aus? Oder anders gefragt, was liegt auf deinem Schreibtisch?
Im Moment liegen auf meinem Schreibtisch viele Anfragen für Schulungen. Also Schulungen auszuarbeiten, gerade zum Thema KI-Verordnung, Aufbau von KI-Kompetenz.
Das kennen wir irgendwoher.
Ansonsten jetzt tatsächlich September, Oktober viele Events. Also ich komme jetzt gerade aus Berlin von der AI Summit, von der Bitkom. War nächste Woche nach Billund zu einem IoT-Kongress und dann Ende Oktober nochmal zu einem AI und Ethics-Kongress nach Berlin. Also das ist jetzt so, dass am Ende des Tages auch mein Wissen irgendwo gebraucht wird. Ansonsten, ja, klassische Datenschutzbeauftragten-Tätigkeit, da ist das im Moment eher so viel Nachholarbeit, weil ich viele Mandate habe von Unternehmen, die früher nur einen Datenschutzbeauftragten bestellt hatten, der dann irgendwann nicht mehr erreichbar war. Und jetzt natürlich, weil irgendwelche Vorfälle waren, dann irgendwo gehandelt werden musste und wir da eben jetzt in der Aufarbeitung von Themen sind, weil was ich ablehne, also ich mache keine Bestellung, wo nur so eine Pseudo-Bestellung ist. Also bei mir müssen die Unternehmen tatsächlich in die Umsetzung. Ich sage das, kommuniziere das auch klar, dass die wissen, woran sie sind und können dann ihre Entscheidung treffen.
Jetzt habe ich gesehen in diesem ominösen LinkedIn, dass du auch behördlich bestellte Datenschutzbeauftragte bist. Die erste Frage, warum? Und die zweite Frage, wie ist es dazu gekommen? Also wie kommst du oder wie bist du auf den Gedanken gekommen, ausgerechnet in eine Behörde oder in eine öffentliche Stelle zu gehen, um dort dann externe DSB zu werden?
Das kam tatsächlich auch zu mir. Also das eine ist eine Stadtverwaltung, das andere ist die Kulturstiftung für Thüringen, die mich gefragt haben, ob ich das übernehmen will. Und dann habe ich mir das angeguckt, ob ich das leisten kann. Und dann habe ich gesagt, ja, an den öffentlichen Stellen lernt man natürlich auch nochmal, weil die natürlich mit ganz anderen Themen nochmal konfrontiert werden.
Also vielleicht mal noch so als Hintergrund zu der Frage, also auch für unsere Zuhörer. Michael und ich, wir unterrichten häufiger mal bei Behörden Leute, die dort innerbehördliche Datenschutzbeauftragte sind. Und das ist, was ich soweit kenne, aber ich kenne natürlich auch nur einen Ausschnitt, quasi die Regel, dass eine Behörde einen externen DSB bestellt. Das würde ich fast schon als Unicorn, als Einhorn bezeichnen. Das habe ich so gut wie noch nirgendwo erlebt. Deswegen bin ich da so fasziniert von.
Ja. Ah, okay, das wusste ich jetzt so nicht.
Nee. Ja, vielleicht ist das ja auch in den neuen Bundesländern häufiger der Fall und nur hier in unserer Bubble macht das keiner. Das kann ja sein.
Weiß ich jetzt nicht. Also wie gesagt, das sind, die hatten vorher schon einen externen Datenschutzbeauftragten und war dann eben der ähnliche Fall, dass die nicht mehr erreichbar waren und dann.
Okay. Und das heißt aber auch, du kennst ja jetzt quasi die Behörde und aber auch Unternehmen. Kannst du da Unterschiede feststellen in der Behandlung des Themas Datenschutzes und möchtest du davon berichten?
Also grundsätzlich, also beide öffentlichen Stellen nehmen das Thema ernst. Sonst hätten sie jetzt auch nicht reagiert, dass sie einen Datenschutzbeauftragten neu bestellen. Ja. Ansonsten, klar, in den Behörden, viele Themen laufen halt langsamer. Mhm. Auch irgendwelche Mittelfreigaben und solche Themen. Mhm. Ansonsten vom Unterschied sehe ich da jetzt eigentlich keinen Unterschied, weil wie gesagt, ich von vornherein klar kommuniziere, wer mit mir zusammenarbeitet, muss was umsetzen, Punkt.
Mhm. Okay, gut.
Ansonsten sind es für mich die Falschen, weil am Ende des Tages bringt es nichts, wenn dann angerufen wird, kurz vor knapp. Das hatte ich auch schon mit ja, Auskunftsersuchen. 4 Wochenfrist war um. Es macht mal unsere Rechtsanwältin mit, also unsere Haus- und Hofjuristin. Und dann haben sie festgestellt, oh, sie wissen nicht, was wie ein Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten, also wie das, was das ist und wie sie da jetzt auskommen. So. Der Anruf kam 16 Uhr am Vortag.
Das können Sie mal gerade.
Genau, das lehne ich
mal eben.
Ja. Ja, entweder ablehnen oder den Stundensatz etwas hochsetzen und da ein bisschen Schmerzensgeld noch zu kassieren. Das muss man dann schauen. Ja,
nein. Okay. Man hat ja als Datenschutzbeauftragter sowieso die Herausforderung mit dem Melden von Daten oder Bearbeiten von Datenschutzverletzungen wegen der Meldefrist, wo man tatsächlich dann auch mal am Wochenende irgendwo gefragt ist. Und da darf man tatsächlich auch ein bisschen auf sich selber achten.
Das kann ich voll und ganz unterschreiben.
Die berühmten Freitagsnachmittagspannen, ja. Genau.
Oder Weihnachten oder Feiertage.
Sehr gerne, ja.
Genau. Gut. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, dass du dich jetzt im Bereich der KI sehr, sehr schlau gemacht hast die letzten Jahre. Der Bereich KI, also klar, irgendwie selbst Oma Lisa auf der Straße weiß mittlerweile, dass es so etwas wie ChatGPT gibt. Ja, ob sie es benutzen kann, sei mal dahingestellt, oder ob sie weiß, was da funktioniert oder wie es funktioniert, sei auch mal dahingestellt. Aber das ist natürlich irgendwie in jeder Kopf. Aber der Bereich KI ist ja riesengroß. In welchem Bereich KI hast du dich denn jetzt quasi primär fortgebildet oder welchen Bereich interessiert dich denn? In welchem Bereich berätst du denn?
Also gut, fortgebildet erstmal ganz klar zur KI-Verordnung.
Mhm. 400 Seiten.
400 Seiten, ja. Ja, plus die Additional, also die Haftungsrichtlinie, KI-Haftungsrichtlinie. Und was man ja immer auch mit Betracht ziehen muss, auch die neue Produkthaftungsrichtlinie, die ja die wenigsten auf dem Schirm haben, die sich irgendwo in der digitalen Welt bewegen. Also das zum einen, zum anderen habe ich dann eigentlich auch mehr oder weniger durch Zufall den Ben Hansen kennengelernt. Der hatte auf LinkedIn was zu der neuen Norm gepostet. Dann haben wir uns ausgetauscht und er erzählte mir dann von seinem AI-Officer-Programm, was er jetzt starten will und hat gesagt, Ina, kommst du vorbei, ist in München. Dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich, bin ich da nach München, war da sozusagen bei der ersten Auftaktveranstaltung mit dabei. Mhm. Und fand das schon auch nochmal so ein Mehrwert, weil dort in den 2 Tagen oder in dem Programm natürlich auch viel nochmal von der technischen Seite irgendwo betrachtet wurde, weil am Ende des Tages ist es eine Technologie, es ist Mathematik, es sind statistische Werte, es sind Datenverarbeitungen, das muss man erstmal grundlegend bei KI verstehen, was, was da passiert. Und ja, hatte dann ansonsten in meinen Prüfungsthemen natürlich auch Thema KI und also Fehler, also Produktfehlerfreiheit, was ist ein fehlerhaftes Produkt? Mhm. Geht das in der Datenverarbeitung überhaupt? Weil in dem Draft vom AI-Act damals auch noch drin stand, dass die Trainingsdaten fehlerfrei sein müssen. Das wurde ja jetzt korrigiert. Also mit solchen Themen habe ich mich dann in meinen Prüfungsvorträgen auseinandergesetzt. Ja, und mache jetzt noch die Ausbildung zum ISO-Lead-Auditor für die 42001, weil ich das gerne, also das ist so tatsächlich, das hat sich jetzt nochmal rauskristallisiert, dieses Thema mehr in die Umsetzung, also wie kriegen die Unternehmen diese ganzen Anforderungen am Ende des Tages umgesetzt und die auch zu diesen Zertifizierungen am Ende des Tages zu begleiten. Also das wird so mein neuer Schwerpunkt, und da ist der Datenschutz natürlich ein Teil, aber wir haben ja natürlich andere Themen, auch noch Data Act, Cyber Resilience Act, NIS 2, und man muss das ja im Gesamtpaket, im großen Ganzen, im großen Bild betrachten, um das alles zu verstehen. Und da hilft mir jetzt gerade diese Lead Auditor Ausbildung, weil da versteht man nochmal so viel mehr vom Management Aspekt her, wie kann ich es jetzt im Unternehmen tatsächlich oder was muss ich jetzt an den Prozessen ändern oder welche Prozesse muss ich neu schaffen, damit ich die Anforderungen der KI-Verordnung am Ende des Tages auch umgesetzt kriege und ja, verordnungskonform.
Kannst du vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze zur ISO 42001 sagen für die Leute, die nicht genau das einordnen können?
Also das ist grundsätzlich die neue Norm für KI-Management-Systeme, ist eine klassische Management-Norm, wie wir das aus dem QM kennen oder aus anderen, aus der 27001, also hier Informationsmanagement-System. Basiert auf der klassischen ISO High-Level Structure und bedient halt jetzt die Prozesse, die wir umsetzen müssen, um diese ganzen KI-Themen zu handeln und zu managen, und wird wohl auch das Zeichen werden für die Unternehmen, um einen vertrauensvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit KI nach außen hin zu demonstrieren. Also mit der Zertifizierung, mit dem Zertifizierungssiegel dann mal, wenn wir dann mal genügend Zertifizierungsstellen.
Ja, also im Grunde das, was die 27001 für NIS 2 und Co. ist, könnte man sagen, ist die ISO 42001 für den KI-Bereich. Ja. So etwas vereinfacht natürlich ausgedrückt, aber im Kern kann man das, glaube ich, so sagen, ja.
Okay, gut. Jetzt haben wir so einen guten Überblick darüber gemacht, was die INA alles so in der Vergangenheit gemacht hat, was sie so aktuell macht, was auf ihrem Schreibtisch liegt. Jetzt haben wir ja, so eine unserer Standardfragen an der Stelle ist ja immer, jetzt bist du einen Tag Königin, Kaiserin von Europa, und was würdest du denn im Datenschutzrecht ändern oder vielleicht bei dir vielleicht eher im KI-Recht ändern, wo du denkst, verdammte Axt, da hat doch jemand überhaupt nicht nachgedacht, das muss dringend auf Linie gebracht werden. Die Verordnung ist gerade erst erlassen worden, aber du darfst sie gerne auch nochmal schnell umschreiben.
Also ich würde, also KI-Verordnung fehlt uns ja noch ein Stück weit so ein bisschen die Praxiserprobung. Am Ende des Tages ist es ja ähnlich wie Gefahrstoffverordnung oder Baustoffverordnung, nur halt mit KI. Bei der Datenschutzgrundverordnung würde ich tatsächlich ein Stück weit, dass es mehr ans Leben angepasst wird. Es sind halt tatsächlich viele Themen, die in der Praxis nie umzusetzen sind. Also Thema Videoüberwachung. Eine Videokamera kann halt alles einfangen. So. Und da streiten sich auch die Geister, was die Rechtsgrundlagen angeht. Und am Ende des Tages ist der Betreiber schon wieder irgendwo, kommt ins Schwitzen, oh, bekomme ich jetzt ein Bußgeld, weil ich da irgendwas mal aus Versehen gefilmt habe, was vielleicht in den Artikel 9, Artikel 9 Bereich reinfällt. Das sind so Themen, also das wirklich mal an das wahre Leben irgendwie ein Stück weit anzupassen im Nachgang. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nochmal Rechtsgrundlagen zu schaffen und nicht bloß von dem Behördenblickwinkel zu denken, sondern wirklich mal vom unternehmerischen Blickwinkel. Viele Sachen im Unternehmen werden eben auch aus guten Gründen getan, um das Unternehmen aufrechtzuerhalten. Also das sind so, also ich weiß, ich bei der KI-Verordnung ganz positiv finde, ist, dass es mal eine Verordnung ist, die selber ein Periodical Review hat, also einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, und das ist wirklich dann an die Gegebenheiten angepasst wird. Ich denke, das ist dringend bei vielen Themen notwendig, weil das Leben ist nicht starr. Leben lebt, deswegen heißt es Leben. Ja. Ansonsten natürlich mehr Standards zu schaffen. Also ich glaube, es bringt nichts, Der eine Datenschutzbeauftragte sagt das, der andere Datenschutzbeauftragte sagt das, sondern wirklich Standards zu schaffen. Also das mache ich zum Beispiel mit meinen Klienten, dass wir für die Unternehmen Standards schaffen, für die Videoüberwachung zum Beispiel oder für gewisse Datenverarbeitungsprozesse, dass die Mitarbeiter, die dann am Ende des Tages das Ganze umsetzen, also sprich die Daten auch verarbeiten, einen Leitfaden haben, wie sie es zu tun haben, was sie zu dokumentieren haben, welche Rechtsgrundlage sie nutzen können, was der Zweck ist. Also dass da wirklich Hilfestellung zu geben und Tonnen Checklisten rauszugeben oder Empfehlungen, die aber irgendwo in der Praxis vorbei sind oder auch viel zu viel zum Lesen einfach für die verantwortlichen Stellen.
Okay, ja, also ein bisschen gut. Mehr Praxisbezug. Da bist du, glaube ich, nicht die Einzige, die sich das wünscht, ja.
Ja. Es kann ja auch nicht sein, dass man irgendwie als Unternehmen irgendwie 300 Seiten Dokumentation erlässt für die Mitarbeiter und sagt ihnen, liest das bitte mal durch, da steht drin, wie ihr euch datenschutzkonform verhalten sollt. Und jetzt mit Hinblick auf KI legen die Leute dann dieses 300-seitige PDF-Dokument, in dem alles Wichtige drinsteht, in ChatGPT rein und sagt, mach mir mal eine Zusammenfassung auf 10 Zeilen. Es ist ja nicht Sinn der Sache, ne?
Nee, das ist nicht Sinn der Sache. Zum anderen haben wir ja natürlich, braucht es ja auch nochmal die Übersetzung in die Unternehmen. Also die Leute, die damit die Daten verarbeiten und die am Ende die Daten schützen müssen, die es umsetzen müssen, sprechen eine ganz andere Sprache und haben, also ich bin ja tatsächlich der Überzeugung, KI-Verordnung hat KI selber geschrieben, so wie es geschrieben ist. Weil es auch die Logik einfach irgendwie wie mir persönlich ein Stück weit fremd ist. Aber das ist halt so diese Sprache, also das wirklich zu übersetzen in die Unternehmen und in das What-to-do und das How-to-do.
Mhm. Vor allen Dingen fällt mir persönlich bei der KI-Verordnung auf, da sind extrem viele Monstersätze drin. Bei jedem zweiten Artikel, den ich mir angucke, oder auch Erwägungsgrund, denke ich immer, mach doch mal einen Punkt, das tut doch nicht weh, mach doch mal zwei Sätze draus. Aber das macht es ja nicht einfacher, das zu lesen. Aber gut, sei es drum. Was ich doch als Thema gerne ansprechen wollen würde, ich habe gelesen, als wir uns ein bisschen schlau gemacht haben über dich, dass du Beirat bei Innovetic bist. Was machen die genau? Was ist da deine Aufgabe?
Also die Innovetic ist eine Gesellschaft in Österreich, die beschäftigt sich so mit den ethischen Aspekten rund um Technologie, also jetzt nicht bloß KI, sondern auch, sag ich mal, auch künstliche Fleischherstellung und solche Sachen, also wirklich so diese ethischen. Und der Lukas hat sozusagen aus freien Stücken dann so einen Beirat gegründet, der besteht eben aus Fachexperten zu den Themen Datenschutzgrundverordnung oder KI-Verordnung, aber eben auch Philosophen, Cybersicherheit, aber auch Leuten aus der Technik, also KI in der Umsetzung, also in Trainieren und in der Anwendung, sodass er da eigentlich einen bunten Blumenstrauß hat. Und die Gespräche, muss ich tatsächlich sagen, sind immer sehr bereichernd, weil diese philosophischen und ethischen Aspekte, also die gucken aus einer völlig anderen Brille, die wir oder die ich jetzt zumindest manchmal gar nicht so auf dem Schirm habe, sodass das für mich tatsächlich auch ein Mehrwert ist. Es ist aber jetzt im Grunde eher so eine offene Diskussion, ein Erfahrungsaustausch, Produktaustausch, also auch im Sinne Workshops aufzusetzen. Was können wir den Unternehmen jetzt an die Hand geben, sich auch mit dem Thema KI-Verordnung, also wo finde ich jetzt den Anfang? Was braucht es, um wirklich erstmal das Verständnis dafür zu entwickeln? Worum geht es jetzt? Was sind die ersten To-Dos? Was macht Sinn? Viele sagen ja, 300 Seiten, aber am Ende des Tages, nee, ich habe gar keine Zeit, ich habe gar keine Idee, was ich jetzt machen soll.
Okay, wir sind ja mit diesem Format hier eigentlich nicht irgendwie tagesaktuell oder sonst irgendwas, sondern eher zeitlos. Aber weil es gerade so gut passt, ich habe heute gelesen, dass verschiedenste große Unternehmen quasi einen KI-Pakt unterzeichnet haben, eben um quasi eine Selbstverpflichtung, um so ethische Standards etc. einzuhalten. Das wäre wahrscheinlich was, mit dem ihr euch dann früher oder später auch beschäftigt, nehme ich mal, oder vielleicht sogar schon beschäftigt habt bei Innovetic.
Genau, es gibt ja diesen von der IEEE, diesen IEEE 7021 Standard für die ethischen Werte bei Produktentwicklungen, also schon während der Designphase. Das ist jetzt auch egal, ob das KI ist oder sonstiges. Der wird sich auch in den KI-Zertifizierungen, also der ist dort mit inkludiert, sodass eine Entwicklung, eine Technologie grundsätzlich an den ich sage jetzt mal, prinzipiell ist nach der KI-Verordnung auszurichten ist. Und das ist, sage ich mal, so ein bisschen mein Hilfselement, wenn man die Betrachtungsweise auf die Grundsätze richtet. Das hilft auch bei der Datenschutzgrundverordnung ganz viel, um da einen Weg zu finden und gar nicht danach zu suchen, okay, was darf ich jetzt nicht, sondern wie hat es zu sein, ist da schon mal ein großer Mehrwert geschaffen. Aber diese Werte, diese ethischen Werte fließen zukünftig ganz klar in die Produktentwicklung mit rein, auch Nachhaltigkeitswerte, um einfach die Ressourcen weiter zu schonen. Also auch für Entwicklungen, die müssen zukünftig wirklich einen kollektiven Mehrwert, also einen Value haben und nachhaltig sein und nie irgendwas, wir haben was produziert, bei der ersten Nutzung geht es kaputt und dann, naja, ich sag mal, die ganzen Displayschäden, zum Beispiel an Laptops oder Handys. Ich meine, das passiert beim Auto auch nicht. Da darf die Frontscheibe auch nicht springen, bloß weil da mal ein kleiner Kieselstein drauf fällt. Das sind so Themen. Das dreht sich jetzt.
Gut, ich finde das grundsätzlich ein sehr spannendes Thema. Aufgrund meines Alters vielleicht mit ein paar Tagen Lebenserfahrung habe ich aber, wenn ich sowas höre und lese, aber auch immer so ein bisschen meine Bedenken im Sinne von, ist das jetzt, also im ökologischen Bereich würde man sowas als Greenwashing bezeichnen, macht das Unternehmen das jetzt nur aus Marketinggründen, dass es das eigene Produkt besser verkauft, wenn man draufschreibt, man hat das jetzt aus diesen und jenen Systemen entwickelt, oder ist das wirklich im Unternehmen verwurzelt und das Unternehmen lebt das und ist im Zweifelsfall auch mal bereit, auf Umsatzrendite zu verzichten, um dafür vielleicht ein ethisch besseres Produkt herzustellen? Da habe ich immer so ein bisschen meine Zweifel, aber das würde wahrscheinlich an Diskussionen hier den Rahmen auch ein wenig sprengen. Ja, Ina?
Die Frage ist durchaus berechtigt, aber ich denke, hier dürfen wir uns einfach von den zukünftigen Produktzertifizierungen für die digitale Welt überraschen lassen. Weil das ist ein Thema, das wird dort mit in integriert und ist halt auch ein Kontroll am Ende des Tages.
Ja, da ist dann die Frage, weil das sind ja zum Teil dann wenig harte Faktoren, da ist dann die Frage, wie kontrolliere ich sowas, wie messe ich dann den ethischen Impact etc. Aber das würde hier tatsächlich wirklich zu weit führen. Meine Frage noch quasi zum so ein bisschen zum Abschluss mit Blick auf die Uhr. Du bist ja ein Mensch, wenn ich mir so ganz objektiv einfach mal deinen Lebensweg anschaue, du scheinst sehr gerne zu lernen und neue Dinge irgendwie aufzunehmen und dich mit neuen Technologien auch zu befassen. Was kannst du jungen Menschen oder vielleicht auch nicht mehr ganz so jungen Menschen mit auf den Weg geben, um vielleicht ein paar Tipps, wo du sagst, das hat mir total geholfen auf meinem Lebensweg, damit ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin? Oder kannst du vielleicht auch sagen, ja, das eine oder andere hätte ich mir auch sparen können, das kann man sein lassen?
Am Ende des Tages sind es alle Erfahrungen, die halt auch passiert sind. Klar, die Frage, manches hätte man sich sparen können, aber es ist ja passiert. Was da tatsächlich hilft, ist, das Mindset zu drehen und zu sagen, okay, was habe ich daraus gelernt? Was war jetzt die positive Lernkurve daraus? Mein Sohn zum Beispiel sagt immer, Mama, du hast immer eine Lösung gefunden. Egal, was passiert ist, du hast immer eine Lösung gefunden. Du bist immer irgendwie weitergegangen, du hast dich immer fit gemacht. Also gerade dieses regelmäßig Weiterbilden, auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, mal was Neues auszuprobieren, mal auch in Themen reinzuschauen, die jetzt vielleicht nicht primär mit dem eigenen Business was zu tun haben. Oder das ist wirklich so eine Bereicherung für einen selbst. Am Ende des Tages sind es Lebenserfahrungen. Und was sage ich immer? Egal ob die Lebenserfahrung oder auch die Wissenserfahrung, also das, was ich gelernt habe, das sind Dinge, die kann mir niemand wegnehmen. Das gehört tatsächlich zu mir und das ist so, da tatsächlich nie stehen zu bleiben, weil ich sag mal jetzt gerade im Blick auf KI, wenn ich jetzt mal so in das Trainingsprogramm reinschaue von der Auditor-Ausbildung. Also wer jetzt nicht anfängt, sich mit dem Thema KI zu beschäftigen, ist es schwer aufzuholen, muss man wirklich ehrlich sagen.
Weil die technologische Entwicklung ja immens schnell voranschreitet, das ist völlig richtig. Kurz kann man es vielleicht zusammenfassen, bleibt neugierig. Vielleicht kann man es so auf den Punkt bringen. Schade nicht. Ja.
Und macht lebenslanges Lernen, das Machine Learning. Am Ende des Tages ist man ja selber auch ein lernendes System.
So ist es. Ja. Gut. Und hoffentlich nicht nur künstlich intelligent, ja.
Genau. Okay. Das würde ich sagen, ist fast schon das perfekte Schlusswort. Ina, du darfst aber gleich gerne, wenn du magst, auch noch das Schlusswort sprechen. Aber zuerst möchten wir uns bei dir für deine Zeit bedanken. Wir bedanken uns aber natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat oder das hier gefallen hat, dann würden wir uns riesig darüber freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr uns Sternchen gebt, wenn was auch immer auf der jeweiligen Plattform möglich ist, wenn ihr das tut. Ihr könnt natürlich auch Kommentare da drunter schreiben unter diese Publikation. Auch da würden wir uns riesig freuen. Gegebenenfalls kriegen wir, wenn es Fragen sind, das Ganze auch mit der Ina in irgendeiner Form kommuniziert, sodass wir da auch vielleicht eine Antwort drauf kriegen. Und in diesem Sinne, Ina, magst du das Schlusswort sprechen?
Dann rede ich das Schlusswort. Also erstmal ganz herzlichen Dank an euch beide.
Wir danken.
War ein super Dialog, hat mich sehr gefreut. Und ja, mein Schlusswort an alle, gerade die vielleicht jetzt auch ein bisschen Skepsis haben zum Thema KI, wie soll das umgesetzt werden, KI-Verordnung, große Bußgelder, die da irgendwo drinstehen, am Ende des Tages aber offen bleiben im Sinne der Lösung, also wirklich auch mal Use Cases diskutieren, um eine Lösung zu finden, wie es am Ende des Tages umzusetzen geht und nicht immer von vornherein zu sagen, es geht nicht, das dürfen wir nicht, sondern wirklich mal zu schauen, wie kann es gehen, wie kriegt man es umgesetzt, wie kriegt man es abgesichert.
Wunderbar.
Klingt gut.
In diesem Sinne, macht's alle gut da draußen. Bis dann. Tschüss.
Danke. Tschüss.